Ja, wir beginnen heute mal außergewöhnlich, nämlich mit einem kleinen Liedchen.
I find it very, very easy to be true. I find myself alone when each day is through. Yes, I'll admit that I'm a fool for you. Because you're mine, I walk the line.
Ja, der gute alte Johnny Cash, der ganz normal seinen Weg geht, walk the line. Und einer, der optisch, entfernt hat er nicht wirklich Ähnlichkeit mit Johnny Cash, das kriegt man nicht mehr hin, aber Frank-Walter Steinmeier, seines Zeichens Bundespräsident, hat angekündigt, er macht weiter, er geht quasi weiter und 2022 will er wieder antreten. Herr Lochthofen, eine überraschende Nachricht für Sie und konsequent von Herrn Steinmeier?
Ja, für alle war das überraschend, ich glaube, das hat niemand erwartet, zumal in Deutschland ja der Bundespräsident so auf so einer Wolke über den ganzen Dingen schwebt und in der Regel sich da auch nicht bewegen darf. Also insofern war es ein ziemlich trickreicher Auftritt von ihm, denn die Chancen, dass er vielleicht noch mal eine Runde dranhängen kann. Er ist ja sehr beliebt in der Bevölkerung, was oft bei dem Bundespräsidenten der Fall ist. Vor allem, wenn sie ein bisschen sich eine Distanz gönnen zu ihren eigenen Parteien. Also bei Weizsäcker war das ganz typisch. Ich kann mich noch an Gespräche mit Helmut Kohl in Bonn damals noch als Hauptstadt erinnern. Der hat sich richtig maßlos aufgeregt in aller Öffentlichkeit vor Journalisten. Was sich da dieser weißhaarige Mann da erlaubt und so weiter, hat der Partei alles zu verdanken und lässt dann seine Mitgliedschaft ruhen und so weiter. Ich will nur sagen, das ist ein ziemlich kompliziertes Verhältnis in Deutschland und Steinmeier hat nur eine Chance, wenn erstmal die Wahlen stattgefunden haben, gibt es neue Mehrheiten im Bundestag und dann werden die Grünen, dann wird die CDU natürlich überlegen, brauchen sie noch einen SPD-Mann an dieser Stelle. Aber es wird jetzt schwer, es wird sehr schwer, weil natürlich einfach der Hut im Ring ist und jeder, der jetzt vorgeschlagen wird, wird natürlich daran gemessen, ist der überhaupt nur annähernd so interessant oder kennen ihn die Leute überhaupt. Also das hat er schon ganz clever gemacht, nicht ganz typisch für einen Bundespräsident, aber ordentlich. Und Johnny Cash, ja, wir wissen ja, hat die Linie gehalten. Wobei, wenn man ihn in den Steinmeier richtig ein bisschen zusammenpresst, das kriegt er schon noch hin mit der Gitarre.
Ich muss übrigens noch sagen, so rein taktisch, ne? Herr Steinmeier, also wie gesagt, beliebter Außenminister, aber wenn man so zurückschaut, er ist immer vorgeprescht. Das war 2009, da war er Kanzlerkandidat und hat das bis dato schlechteste Ergebnis bei der Bundestagswahl eingefahren mit 23%. Was macht er nicht irgendwie zurücktreten und zurückziehen, sondern er kündigt an, er wird jetzt Fraktionsvorsitzender der SPD. Er hat sich da so quasi hinein und hinüber gerettet. Da haben viele auch gedacht, naja, also wir hätten auch gerne mal gefragt werden wollen, was jetzt Herr Steinmeier vorhat. Und dann ist er 2013 wieder Außenminister geworden. Und dann überraschend muss man ja sagen, 2017 ist es eigentlich ein Coup von Sigmar Gabriel gewesen, ist er Bundespräsident geworden, obwohl es eigentlich Sache der CDU fast gewesen wäre. Die haben sich hinbekommen, dass Sie auch mal wieder einen Bundespräsidenten stellen. Also insofern bemerkenswerte politische Karriere von Herrn Steinmeier, oder wie sehen Sie das?
Ja, er war zur rechten Zeit am rechten Platz immer wieder. Und wir müssen ja aufpassen, er war ja der Staatskanzleiminister
unter Schröder.
Gerhard Schröder. Hm. Und Gerhard Schröder war nun sehr trickreich. Das heißt, das eine passte zum anderen. Zweifelsohne. Trotzdem blieb das nicht an ihm hängen. Also das heißt, dieses leicht windige, unseriöse, was Schröder ja immer mal hatte, wenn er was machte, das hat man auf Steinmeier nicht übertragen. Und insofern sage ich mal, in Zeiten, wo alles so ein bisschen in Bewegung ist, man nicht weiß, was kommt, fühlen sich die Menschen oftmals dem zugezogen, wenn jemand Stabilität verkörpert. Und das tut er ja. Also insofern sage ich mal, es ist nicht chancenlos, was er da macht. Aber ich glaube, die anderen sind nicht irgendwie not amused, wie die britische Queen seinerzeit sagte. Weder die CDU noch die Grünen. Ich meine, als Einziger kann ich mir vorstellen, Kretschmann, aber der wird nicht von Stuttgart weggehen und sich dann Bundespräsidenten da machen. Also insofern sage ich jetzt mal, hat er schon ganz clever gemacht und wir schauen uns das mal an. Für die Belebung der Politik ist es ja ganz gut.
Ich habe einen Vorschlag für ein Drehbuch. Ich lasse mal eben ein Flugzeug notlanden, um zwei Oppositionelle zu verhaften. Das klingt so ein bisschen nach dem neuen James-Bond-Film Ernst Stavro Blofeld. Es ist aber Realität und Ernst Stavro Blofeld heißt eigentlich Alexander Lukaschenko, Weißrusslands Präsident. Was da passiert ist vergangene Woche, wie ist das erstens einzuordnen und wie ist denn auch die Reaktion der EU einzuordnen? Es gibt Sanktionen jetzt gegenüber Weißrussland, aber wie mächtig ist denn überhaupt Europa?
Naja, wir hatten schon in der letzten Gesprächsrunde schon das Thema angerissen. Also erstens, vor 2-3 Jahren war es ja noch vor dieser unsäglichen Wahl, war es ja so, dass man hier in Westeuropa doch das Gefühl hatte, Belarus bewegt sich was und man hat eine Chance, dieses Land so diese Agonie einer Diktatur herauszuführen. Da geht es nicht in erster Linie, Weißrussland gegen Russland zu positionieren. Man möchte einfach nur nicht, dass es ganz verfällt in diese Richtung. Das ist nun jetzt passiert. Ich glaube, Lukaschenko und die um ihn herum die Macht besitzen, das ist ja auch eine Wirtschaftsmacht. Also man verdient ja an diesem Ding. Das ist wie in Miramar. Es geht um Millionen, diesen ganzen Familien, den Clans, die da sitzen. Also man hat schon sozusagen etwas zu verteidigen, aber da hat man jegliche Scham verloren. Das heißt also, es geht jetzt nicht mehr darum, in Europa irgendwie anerkannt zu sein. Insofern diese Räuberpistole, die da stattgefunden hat, ich kann mir sogar vorstellen, die Russen, Putin, haben da gar nicht so richtig gewusst, dass sich so ein Scoot in der andere Gemeinde gelandet zu haben. Hat natürlich die Situation zugespitzt und dass Europa so schnell wenigstens zu den ersten Maßnahmen gekommen ist, das ist okay, da hatten wir uns ja das letzte Mal auch drüber unterhalten. Also das ist ja das Mindeste, was man machen muss, also im Rahmen des Luftverkehrs antworten. Aber substanziell wird das erst, wenn man zum Beispiel die Erdöl und die Produkte, die daraus entstehen, sperrt für den europäischen Markt. Die Weißrussen bekommen ja von Russland reichlich noch billiges Öl, aus dem machen sie ein kleines Geschäft in Europa. Da geht es um Milliarden, das ist ganz wichtig für so ein kleines Land. Da kann tatsächlich, sag ich mal, Europa was tun oder beim Finanzverkehr im Prinzip, so wie es die Amerikaner im Iran gemacht haben, jeden belegen, der noch Finanztransaktionen mit Weißrussland betreibt. Das würde dann russische Banken vor allem treffen, das wäre ein Aufjaulen im Kreml. Also da gibt es noch Möglichkeiten. Ich würde mal sagen, beim Export Kali, da sind die ja mit uns ein großer Konkurrent gewesen, immer hier in der im Osten Deutschlands. Da gibt es auch noch Möglichkeiten, die empfindlich zu treffen und deutlich zu machen, das geht hier in Europa nicht, das ist eine Räuberei. Sie können sich ja vorstellen, wenn Sie da drin sitzen, Sie wissen ja gar nicht, was aus so einer Geschichte an Katastrophen passieren kann, wenn sich die Piloten nicht dran halten, was da der Düsenjäger Ihnen vorschreibt. Das kann ja schon ganz schön schnell passieren. Ich habe mich extra noch einmal die russischen Nachrichten dazu angesehen, in Zeitungen geschaut. Also die gehen schon davon aus, dass es bis zu 5 Milliarden, sage ich mal, Wirtschaftsverluste durch Sanktionen kommen könnten. Und das würde natürlich Weißrussland entweder völlig in die Arme der Russen treiben. Das heißt, sie werden dann angegliedert, was natürlich auch nicht das Interesse sein kann. Oder es spitzt halt die innerpolitische Lage weiter zu, wenn im Augenblick ist ja die Wirtschaftslage ohnehin, die soziale Lage sehr kompliziert.
Aber also wenn Sie gerade so sagen, 5 Milliarden Euro, die da sozusagen an Schaden entstehen, das trifft doch in der Regel die Falschen trotzdem, also die Bevölkerung. Und
naja, wenn Sie einen Teil der Weißrussen nehmen, die ja protestieren, die ja versuchen auf legalen Mitteln die gefälschte Wahl zu annullieren. Das führt ja zu nichts. Es werden ja Menschen umgebracht, es werden Menschen eingesperrt, es sind ja viele, auch Kinder sind eingesperrt. Also junge Leute, die mit einem Alter von 14 oder 15 Jahren schon an den Protestdemonstrationen da teilgenommen haben. Das heißt, die fragen sich lieber jetzt sozusagen eine kurze Strecke leiden, aber das Regime ernsthaft treffen oder ewig auf diese Art und Weise weiterzumachen. Und der Besuch von Lukaschenko bei Putin in Sochi, der ja schon fast ja wie Josef Stalin, der hat ja die letzten Jahre auch von Sochi aus das Land regiert, der zeigt ja, die Russen sind wild entschlossen, die Situation natürlich auch für sich zu nutzen. Sie wollen gerne Weißrussland als Machtbereich behalten und am besten eingliedern. Da gibt es ja schon vor Jahrzehnten abgeschlossene Papiere, die aber Lukaschenko nie so richtig umgesetzt hat. Also Sie sehen ihn jetzt schon in einer schweren Situation. Und insofern, es verändert noch einmal die Lage insgesamt in Europa. Und insofern wird Weißrussland plötzlich so ein kleiner Klecks, den viele gar nicht kennen, zu einem wichtigen Ort, wo große Politik sich wieder mischt.
Also Weißrussland wird uns auf jeden Fall weiter beschäftigen und Sie haben jetzt Russland auch schon so ins Spiel gebracht und Wladimir Putin, da gibt es ja noch eine andere Krise mit einem anderen Land, die Krim-Annexion, die Krim-Krise, die ja schon auch 7 Jahre anhält und da gab es jetzt den Vorschlag des grünen Co-Vorsitzenden Robert Habeck, dass man doch Waffen, Verteidigungswaffen an die Ukraine liefern könne. Das wurde schnell kritisiert und es stand wieder mal die Frage im Raum, ja, was machen jetzt die Grünen? Die sind ja mal so ein bisschen aufgerieben zwischen Moral und Realitäts Politik, Realpolitik. Wie ist dieser Vorschlag denn von Robert Habeck zu bewerten? Der klingt ja erstmal ganz sympathisch. War das geschickt von ihm?
Naja, ich fange erstmal damit an, dass wir seit gefühlten Jahren das erste Mal nicht über Corona uns als erstes unterhalten. Das ist ja auch schon mal nicht schlecht, ja.
Machen wir noch.
Also, wir haben jetzt schon mal Weltpolitik ein bisschen dran genommen. Also ich habe das Gefühl, wir haben die letzten 2 Jahre mindestens nur über Corona geredet. Insofern Platz 3 schon die Grünen und Corona kommt vielleicht am Ende der Sendung. Das finde ich ja schon mal sehr interessant und das zeigt ja auch, es tut sich etwas, auch in diesem Land. Was habe ich anbelangt, das ist eine große Eselei. Das passiert oft, wenn Menschen rausgehen und dann plötzlich in eine Situation kommen, die sie sich gar nicht vorstellen. Das heißt, diese Frontlinie, der Bürgerkrieg, die Auseinandersetzung, der Krieg, die sozusagen auch die Intervention der Russen an dieser Stelle, all das, wenn man das dann direkt sieht, die zerschossenen Häuser, die Menschen, wie sie leiden, dann kommt man plötzlich zu spontanen Einfällen und da ist natürlich für eine im Kern ja als pazifistische Partei angelegte grüne Bewegung plötzlich zu einem Beschluss, man muss Waffen liefern, hinterher versucht man das wieder einzufangen und sagt Defensivwaffen. Nun weiß man heute, es gibt keine Defensivwaffen. Es ist sehr, sehr schwer. Und da ist bemerkenswert, dass die Merkel das nie zugelassen hat. Das heißt, dass die CDU, also die CDU-Kanzlerin, da viel radikaler ist im Zurückhalten, als die Grünen sogar da sind. Das hat aber auch was damit zu tun, dass erstens Deutschland immer noch die Hoffnung hat, eventuell in diesem Konflikt irgendwie vermitteln zu können mit den Franzosen. Das heißt, wenn man Waffen liefert, wird das schwerer. Und ich sage mal, auf der anderen Seite habe ich das Gefühl, die Grünen sind zu stark dann beeinflusst von ihren Partnern in diesen Ländern, also in Russland, aber auch in der Ukraine. Es sind die NGOs, die Menschenrechte verteidigen, die auf schmerzliche Entwicklungen in diesen Ländern hinweisen. Das ist richtig, mit denen den Kontakt zu suchen, sie zu unterstützen. Aber man muss immer aufpassen, was ist insgesamt in der Region los? Und das heißt, 80-90% der Bewohner in Russland oder in der Ukraine haben mit diesen NGOs nichts zu tun. Das heißt also, man darf sich auch nicht von einer kleinen Gruppe, die zwar ein richtiges Anliegen hat, aber manchmal sehr radikal ist an dieser Stelle, zu stark beeinflussen lassen. Und für die Grünen wird es interessant. Es hat sich etwas geändert. Sie haben echte Machtoptionen. Und jedes Wort, das jetzt Habeck oder Baerbock von sich gibt, wird natürlich ganz anders auf die Waage gelegt, als es noch vor einem Jahr der Fall gewesen ist.
Und da merkt man schon den Unterschied, dass die Grünen jetzt in einer anderen Liga spielen und da alles ganz genau geschaut wird. Und dann habe ich auch so gedacht, der Unterschied, wenn man mal so in die Vergangenheit schaut, ich hätte vor mehr als 20 Jahren, Robert Habeck, sowas gesagt, wären noch Farbbeutel geflogen. Also es gab jetzt zwar Aufregung, aber das ist bei den Grünen sozusagen auch angekommen, dass man über solche Optionen zumindest diskutiert.
Naja, man riecht ja schon, dass man die Macht hat, ja einen Geruch, dass man in die Nähe dessen kommt. Also stellen Sie sich vor, es findet die Wahl statt und die Grünen haben wirklich die Option mit Grün-Rot-Rot. Das war für sie unwahrscheinlich schwer. Wir haben es ja gesehen gehabt in Baden-Württemberg. Der Spitzenmann hat sich dann doch für eine grün-schwarze Koalition entschieden, obwohl was anderes möglich war. Also für eine Art des Weiterregierens bis Mitte rechts, ja. Das heißt also, an dieser Stelle kommen die schon in schweres Wasser. Also diese neuen Optionen, man muss erstmal das können, ja, also haben wir die Linke verharrt da kurz über den 5%, die SPD 23%, davon könnt ihr noch träumen, also was sie ja als Desaster ja schon erwähnt haben. Also die Grünen kommen schon in diesen Bereich und das verändert natürlich sie ganz stark. Sie sind stromlinienförmlich geworden, sie wollen diese Option, natürlich auch mit dem Argument, wenn wir was von Klimaschutz tun wollen, können wir das nicht nur aus der Opposition, sondern sollten wir schon regieren wollen. Und da wird es für mich interessant, würden sie gerne einen Kanzler, wenn sie die Option haben, stellen oder eine Kanzlerin natürlich in dem Fall, oder gehen sie lieber als Juniorpartner unter Umständen doch zur CDU. Das ist interessant an dieser Stelle.
Bevor wir zu Corona kommen, ich schiebe jetzt noch eine kleine Schlagzeile ein, die Sie vorgeschlagen haben, nämlich ein Urteil in Holland zu Shell, zum Ölkonzern. Denn das Bezirksgericht in Den Haag hat den Ölkonzern Shell verpflichtet, seine Emissionen bis 2030 zu halbieren. Das ist auf jeden Fall ein wegweisendes Urteil, aber Kritiker und auch viele Medien monieren, dass hier Richter im Grunde in die Politik eingreifen, in die Klimapolitik, und die sind ja selber dazu nicht legitimiert. Also wie bewerten Sie diese Kritik wiederum an dem Richterurteil?
Nein, ich glaube, die Richter sind schon an dieser Stelle nicht, die machen nicht konkrete Politik, aber die sagen, die Konsequenzen aus dem, was ihr da macht oder nicht macht, die müsst ihr schon selber tragen. Ja, also wir haben ja eine interessante Situation, nehmen Sie mal die Atomwirtschaft. Sie hat zwar mit vielen Gewinnen Atom produziert, aber sag mal, die Endlagerung nie sozusagen in Betracht gezogen. Auch der Deal, der später jetzt gemacht worden ist für einen Ausstieg, ist ja für die Wirtschaft ein sehr interessanter und sehr lukrativer. Das heißt, man hat die Folgen dessen, was man betrieben hat, nie die Rechnung präsentiert bekommen. Und das ist ähnlich bei den großen Unternehmen, die mit Energie heute sich beschäftigen oder Firmen wie Shell oder BP. Das heißt, sie machen etwas für die Klimabilanz, etwas sehr Negatives, aber zahlen, machen große Gewinne, aber zahlen nicht dafür. Insofern rücken hier die Richter einfach nur eine Situation zurecht. Das heißt, wenn du etwas tust, musst du auch für die Folgen verantwortlich sein. Und es sind ja mehrere Urteile in letzter Zeit. In Deutschland gab es ja auch das Urteil. Meine Lieben, ihr könnt nicht einfach die Einschnitte, wenn es um Klimaschutz geht, auf die nächsten Generationen verschieben. Ihr müsst heute damit anfangen. Das war richtig. In der Summe, glaube ich, ist man den großen Konzernen, das betrifft jetzt nicht nur die Ölmultis, erschrocken, dass es plötzlich ernst wird und jetzt müssen sie sich überlegen, wie sie da rauskommen. Wir wissen ja nicht, ob in der nächsten Instanz das nicht gekippt wird, aber die Tendenz ist deutlich. Ich glaube, sie werden umdenken müssen und viel schneller umdenken müssen, wie zum Beispiel auch die Automobilbranche, wo plötzlich die Festlegung in China so und so viel Elektroautos müssen produziert werden und ab einem bestimmten Stichtag wird kein anderes Auto mehr, kein Diesel, kein Dings mehr auf den Straßen fahren. Das führt dazu, dass die einfach umdenken müssen. Und das tun die jetzt unter diesem Druck. Und insofern sage ich mal, tolle Entscheidungen in Holland. Also, das hier auch wünschen.
Auch hier kann man sagen, wenn man wieder so 20 Jahre zurückgeht, da wäre so ein Urteil sicherlich nicht denkbar gewesen. Da merkt man, dass es eben wirklich angekommen ist auf der Agenda, das Thema Klimaschutz.
Ja, in verschiedensten Ebenen, die auch mit Verantwortung dafür tragen. Natürlich ist ein Verfassungsgericht auch unter Umständen verantwortlich dafür, wenn die Generation später sagen, ja, was habt ihr denn damals gemacht und worauf habt ihr eigentlich geachtet? Ihr habt euch mit Nebensächlichkeiten zum Teil beschäftigt und mit der Besitzstandswahrung ganzer Bevölkerungsgruppen, aber habt die Zukunft verschlafen. Insofern sage ich mal an dieser Stelle konsequent in jeder Hinsicht und es wird spannend sein, ob das, sage ich mal, in Europa Mode wird.
Wir kommen jetzt zu Corona. Ich habe jetzt hier ein ganzes Bouquet mal an Stichworten zusammengeschnürt und versuche es dann anschließend zu einer Frage zusammenzuspitzen. Also die 7-Tage-Inzidenz sinkt weiter. Bundesweit liegt sie jetzt aktuell, jetzt am heutigen Montag, bei 35,1. In Vietnam ist wohl eine neue...
Wir müssen erwähnen, Thüringen ist auch gesunken, aber wir sind immer auf Spitze in Deutschland. Ja, also wir haben es nicht vermocht, bei dieser dritten Welle endlich von dem Negativpunkt wegzukommen.
Aber trotzdem, die Tendenz ist ja absehbar, dass auch in Thüringen es sozusagen in die richtige Richtung geht. In Vietnam ist eine neue Variante wohl entdeckt worden vom Coronavirus. Olaf Scholz will die Homeoffice-Pflicht bis Ende Juni beibehalten. Und dann haben wir noch gesagt, es gibt ja die Betrugsfälle bei den Abrechnungen, bei den Schnelltests. Jetzt die Frage, wie ich das zu einer Frage zusammenspitze. Also wie haben wir denn, wenn wir das so ein bisschen sortieren, das jetzt zu bewerten? Also weil gleichzeitig sind die Leute ja froh über die Lockerung, es wird viel gefeiert. Sollten wir weiter zum Team Vorsicht gehören oder sollten wir Corona schon fast als beendet betrachten?
Naja, wir haben es dreimal geübt und dreimal sind wir auf gut Deutsch auf die Schnauze gefallen. Und ich schließe nicht aus, dass wenn wir wieder unvernünftig sind, dass wir das dann ein viertes Mal erleben. Nicht jetzt unbedingt mit der vietnamesischen Variante, da wissen wir noch nicht, wie weit die, sage ich mal, von dort sich wegbewegen kann. Bei der indischen ist es etwas gefährlicher, weil zum Beispiel in Großbritannien eine große indische Community ist. Da ist es schon angekommen, das heißt, da müssen wir aufpassen, wie bei der anderen Variante, die wir aus Großbritannien bekommen haben, dass wir die Kontakte weiterhin relativ eng halten, weil es kann schnell passieren, dass sich sowas sehr aggressiv ausweitet. Und wenn die noch ansteckender ist als die Varianten, die wir jetzt kennen, haben wir schnell wieder andere Inzidenzzahlen. Das ist die eine Ebene, sage ich mal. Wir müssen aufpassen. Und wenn Sie durch Erfurt laufen, Freitag, jetzt am Wochenende, ja, dann merken Sie, also es gibt ja fast keine Stadt in Deutschland, wo das so lax gehandhabt wird wie in Thüringen. Ja, also viele, die jetzt in Bayern waren oder in Rheinland-Pfalz oder so, kommen zurück und sagen, es ist vollkommen verwunderlich. Bei Ihnen gibt es ja gar niemanden mehr, der eine Maske trägt, obwohl wir die höchste Inzidenzzahlen haben. Das heißt, wir müssen auch schon noch die Diskussion führen, warum ist Thüringen so schlecht in diesem Jahr durch diese Pandemie gekommen? Warum sind wir die Schlechtesten und warum sind andere viel besser? Das heißt, diese Diskussion wird nicht geführt, weil immer alle Angst haben. Es gibt eine Aufgeregtheit und Stigmatisierung und dann gibt es wieder schiefe Diskussionen, Schuldzuweisungen, die Landbevölkerung benehme sich unvernünftig. Das stimmt aber einfach. Und da muss man sich damit beschäftigen. So. Wenn wir es vermeiden wollen, dass wir im Herbst schon wieder in die nächste Runde Lockdown gehen und wie gesagt, da bin ich nicht sicher, ob wir das vermeiden können. Was die Abrechnungsbetrug anbelangt, Deutschen sind schon interessant.
Es gibt immer Krisengewinner, habe ich gedacht. Ja, es kann egal welche Art von Krise, es gibt immer welche, die irgendwelche Schlupflöcher finden.
Es gibt eine zweite Ebene. Die Deutschen erwarten immer, wenn sie aus dem Italienurlaub kommen oder aus Spanien, sagen, da geht doch vieles viel lockerer und warum sind wir immer so verklemmt, warum muss bei uns alles immer genehmigt werden und warum... Sie sind aber auch die Ersten, die dann schreien, wenn irgendwas nicht funktioniert. Ja, also ganz anders. Die Italiener gehen dann weiter, trinken ihren Cappuccino und sagen, okay, das ist eben halt so. Bei den Deutschen nicht. Da gibt es natürlich eine Aufregung, eine hysterische Diskussion, dass da Abrechnungsbetrug stattgefunden hat. Natürlich, wenn Millionen irgendwo fließen, gibt es auch Leute mit klebrigen Fingern, wo was hängen bleibt. Und wenn wir alles so machen, wie wir es immer machen, das heißt mit Kontrolle, mit 5 Anträgen, mit 6 Kontrollen und so weiter, so wie es immer geht, dann dauert das natürlich auch manchmal Jahre. Deswegen. Das heißt also, wir haben eine sehr ausufernde Bürokratie, aber wir haben sie auch deswegen, weil es die Deutschen verlangen. Die sind die Ersten und die am lautesten schreien, wenn irgendwas nicht funktioniert. Und insofern sage ich mal, ja, es gibt diesen Abrechnungsbetrug. Ja, man muss es verfolgen. Ja, man muss schauen, das kann ja nicht sein, die einen beauftragen, dass diese Impfzentren eingeführt werden, aber kontrollieren tut es niemand. Natürlich muss der, der es beauftragt, auch kontrollieren. Am Ende muss ich immer sagen, 10% bei solchen Sachen sind Schwund. Das ist so wie bei der Deutschen Einheit. Da ging es um viele, viele Milliarden, die einfach versickert sind. Ja, jetzt kann man sich drüber streiten. Ist es ein was Gutes draus geworden in dieser Form im Osten oder nicht? Ich bin ja der Meinung, wir haben Glück gehabt an dieser Stelle. Und insofern sage ich mal, nicht zu hysterisch jede Diskussion führen an dieser Stelle. Das gehört dazu.
Da klingen Sie fast schon wie unser Bundesgesundheitsminister Jens Spahn, der gestern bei Anne Will zu Gast gewesen ist, der auch gesagt hat, hier mal cool bleiben, wir werden es kontrollieren und das müssen auch mal schauen, in welchem Ausmaß das jetzt alles passiert ist.
Für mich ein schönes Beispiel. Die Grünen schauen ja jetzt völlig verwundert. Die Baerbock hat ein paar Äußerungen gemacht, die einfach falsch waren und hat sich dann gewundert, wie ernst dann die Diskussion geführt wird. Jetzt hat ihr Kompagnon die Sache mit den Waffen losgetreten, das natürlich für die Grünen nicht gut ist. Ein sehr schönes Beispiel, wie es eben halt im Leben geht, ist der Herr Spahn, der ja im Herbst noch als die Lichtgestalt gefeiert worden ist.
Beliebtester Politiker.
Ja. Der Terminator, man war ja der Meinung, der wird der CDU, der heimliche CDU-Kanzler, ja, sage ich jetzt mal, und die anderen zwei werden das nicht backen und Jens wird das nachher als leuchtende Gestalt sozusagen erklimmen. 3 Wochen später kriegt er die Watschen. Für alles kriegt er die Watschen. Er schaut einen sehr verwundert in diesen Talkrunden, in diesen Pressekonferenzen an. Er kann es nicht begreifen. Gerade noch der Liebling und schon ist er sozusagen der Letzte hier eigentlich. Ja. Das sind die Extreme, mit denen halt die Gesellschaft im Augenblick auf Dinge reagiert. Das heißt auch zum Teil sehr unfair, zum Teil auch, sagen wir, völlig deplatziert an dieser Stelle. Er hat mit Sicherheit die Corona-Tests hier in Erfurt nicht eingerichtet oder woanders und schon gar nicht die in Bochum. Das heißt, obwohl ja, er kommt ja aus Nordrhein-Westfalen, wir müssen da auch ein bisschen fair bleiben. Wenn wir es vergleichen in der Welt, dann steht Deutschland eigentlich trotz dieser schweren, harten Einschnitte in der Summe gar nicht so schlecht da. Da bleibe ich dabei. Wenn Sie sehen, in Großbritannien wird ein Johnson bei diesen Kommunalwahlen phänomenal bestätigt, obwohl er die meisten Toten in Europa zu verantworten hat und doppelt so viele Tote hat wie im Schnitt in Deutschland. Das heißt, er hat die schlechteste Bilanz von allen.
Das heißt, wie Sie ja schon sagen, ist die eigentlich harte...
Sind die Leute froh.
Ja, vielleicht, wie Sie ja gerade sagen, ist die eigentlich harte Währung nicht die Anzahl der Toten und da stehen wir wirklich, wie Sie gerade sagen, gut da. Ist es vielleicht auch ein Problem
Thüringen
der...
Thüringen ist fast auf britischem Niveau, aber...
Aber bundesweit.
Deutschland insgesamt, ja.
Genau. Und da ist jetzt die Frage, die Sie anschließt, verkaufen sich die Politiker wiederum auch zu schlecht ihre Politik? Also müssen die vielleicht manchmal mehr die Erfolge in den Vordergrund rücken?
Es ist der Unterschied zur Mathematik. Da ist 2 mal 2, 4, ja, Punkt. Es gibt Leute, die nennen sich dann Querdenker, die zweifeln daran. Ich würde sagen, es sind eher Querulanten im Großen und Ganzen. Aber ich sage mal, im Großen und Ganzen ist es da klar, in der mit den menschlichen Beziehungen ist 2 mal 2 auch mal 4,5. Ja. Das ist eben halt anders. Und insofern sagen wir, es ist unfair. Der Johnson ist der Mann, der sozusagen das zu verantworten hat. Er hat wirklich den Toten direkt zu verantworten. Also persönlich mit seinen falschen Entscheidungen in der ersten Phase der Pandemie. Aber es gibt immer wieder so einen Effekt, wie bei zum Beispiel Joschka Fischer, der war mal, gehört jetzt in Frankfurt zur Putzbrigade, also mit Helm gegen Polizisten, haben sich gegenseitig geprügelt und so weiter, also er war linksextrem. Und der hat dann den Weg in die Mitte vollzogen. Und das finden Leute immer sympathisch, wenn einer vom Saulus zum Paulus
geläutert ist.
Einfach sich wandelt. Und so bei Johnson genauso. Er hat es heute zu verantworten, aber jetzt macht er doch nicht mehr so viel Unsinn. Und da sind die Leute schon erleichtert. Ja. Extremfall war Trump, ja. Dem hat man alles zugetraut, insofern ist an ihm auch alles abgeperlt. Das passiert bei Menschen, so wie Angela Merkel, die natürlich relativ vorsichtig ist, bedacht ist, ganz anders. Die brauchen nur einen Bruchteil dessen zu machen und würde natürlich sofort des Raumes verwiesen. Das ist eben halt anders und insofern, sage ich jetzt mal, müssen wir damit leben, dass manche Sachen sich eben eine eigene Dynamik haben, dass wir sie auch nicht besser verkaufen können, weil sie einfach in dem Moment nicht so, sagen wir, im Mittelpunkt stehen. Es ist nicht ganz einfach, das zu beeinflussen und Menschen reagieren darauf, auch mit dem Hintergrund, dass es ein Rauschen im Internet gibt, Aufregung dort, in der offiziellen Diskussion, die ruppig geworden ist, zum Teil hysterisch geführt wird. Da ist es sehr schwer, sage ich mal, irgendwie Kurs zu halten. Da muss man sehr gute Nerven haben.
Herr Lochthofen, wir zwei, aber auch andere, wir müssen mindestens noch zweimal wählen gehen in diesem Jahr oder vielleicht auch nur einmal, das muss ich noch herausstellen, also einmal den Bundestag, den werden wir auf jeden Fall am 26. September wählen und dann auch einen neuen Landtag, wenn denn alles klappt in Thüringen. Aber das ist eben gerade die Frage, es gibt den Poker um die Thüringer Neuwahlen, die Frage ist eigentlich, ist auf die CDU in ihrer Geschlossenheit Verlass oder braucht es das ein oder andere Stimmchen von der FDP? Wie verfolgen Sie denn dieses Schauspiel, was da gerade stattfindet?
Naja, das Stimmchen von der FDP macht die Sache nicht leichter. Die Dame ist ja auch gar nicht mehr richtig FDP. Man muss ja auch mal sagen, sie ist längst Kandidatin einer anderen Splitterpartei und gleichzeitig bleibt sie ja im Landtag natürlich, um auch das Geld zu bekommen und gleichzeitig bleibt sie noch Mitglied der Fraktion, damit der Fraktionsstatus der FDP nicht verloren ist. Das sind alles so Konstruktionen, wo ich sage, die Leute, mit denen man es da zu tun hat, sind nicht gerade sozusagen so verlässlich und so tatsächlich so, wie es eigentlich immer wieder wie eine Monstranz vor den Landtagsabgeordneten getragen wird. Das heißt, sie sind schon sehr, sehr klein in dieser Hinsicht. Und in der CDU haben wir den gleichen Zustand. Es ist eine Partei, die in sich zerstritten ist, in der es eine deutliche Gruppe gibt, oftmals ist es fast die Hälfte, die ganz andere Auffassung hat als das, was man eigentlich nach außen hin verspricht. Die wird abgestraft. Das ist schon klar. Und insofern, sage ich mal, geht es für die CDU um viel mehr als nur jetzt die Frage, stehen die zu ihrem Wort oder stehen die nicht zu ihrem Wort? Schon da wird es ganz klebrig, schwer für sie, weil natürlich alle sagen, ja, was soll ich die wählen? Die können nicht mal ihr Wort halten. Also ich glaube, es wäre gut, wenn die CDU in sich das klären könnte, aber das Maß der Zerrüttung und des Hasses der Leute gegeneinander ist offensichtlich so stark, dass dann ein Zusammenrücken, ein Ruck nicht mehr möglich erscheint.
Wie bewerten Sie denn in diesem Zusammenhang, weil man kriegt ja wenig mit, Mario Vogt, den Fraktionsvorsitzenden, weil ich stelle mir mal vor, unter Zeiten von Bernhard Vogel, der hatte den Laden wahrscheinlich im Griff, wahrscheinlich auch noch Althaus, bei Mike Moring haben wir gemerkt, war es schon nicht mehr so, was ist denn Mario Vogt für ein Typ, also kann er sich da nicht durchsetzen oder ist das einfach wirklich ein Ding der Unmöglichkeit?
Naja, die haben jetzt die Zeit nach Dieter Althaus, dieser tragische Fall damals und sein Abgang, auch sein gesundheitlicher Zustand damals, all das führte dazu, dass diese CDU durchgewirbelt worden ist und dann Christine Lieberknecht Ministerpräsident worden. Das war aus der Sicht mindestens der Hälfte der Fraktion ein Unfall, der nicht hätte passieren dürfen. Das heißt also, man hat damals gegeneinander interagiert und hat natürlich einen tiefen Graben gezogen an dieser Stelle. Und der ist noch bis heute aus unterschiedlichen Gründen vorhanden. Das heißt, die Einsicht, die Bernhard Vogel seinen Mitstreitern eingehämmert hat, eine uneinige, eine zerstrittene Partei wird nicht gewählt. Das fehlt, da fehlt der Horizont einfach. Es sind ja auch Leute im Landtag, die sitzen, die machen das zwar schon seit Jahrzehnten zum Teil, aber der Horizont fehlt einfach zu verstehen, dass es hier um ganz andere Beträge geht im weitesten Sinne. Und für die CDU die Frage steht, wird sie einstellig wie die SPD? Ja? Mhm. Und das ist ja eine Katastrophe für eine Partei, die noch vor kurzem die absolute Mehrheit gestellt hat.
Ja, aber überlegt, 1999 noch,
genau. Der Vogt ist sozusagen jetzt der Exponent des anderen Lagers im Prinzip und so wird der Lagerkampf weiter betrieben. Anstatt zu sagen, mein Gott, wir sind ja wirklich tief gesunken, wir sind drittstärkste Partei in Thüringen, ob wir das bleiben, steht ja noch nicht mal fest. Ja. Das heißt, an dieser Stelle zu sagen, jetzt ist Schluss, jetzt machen wir zusammen etwas und gehen in eine gemeinsame Richtung, auch wenn es uns schmerzt. Zu dieser Kraftanstrengung ist man nicht mehr in der Lage. Man ist mit seinen persönlichen Dingen viel wichtiger als mit dem, was die Partei oder das schon gar nicht das Land berührt. Und insofern, sage ich mal, ist es nur konsequent, wenn man dafür abgestraft wird.
Und Thüringen ist ja eigentlich eher CDU-Land, wenn man sich immer mal anschaut, die Wahlkreise, wie die gewonnen werden von den Direktkandidaten
ja,
selbst. Zuletzt war es trotzdem immer noch die Mehrheit, waren noch die meisten Direktmandate für die CDU.
Ich habe mich mit Willy Brandt noch Anfang der 90er Jahre unterhalten. Da hat noch die erste Wahl hier nicht stattgefunden. Er war ja als Wahlkämpfer hier unterwegs. Ich bin mal quer durch Thüringen mit ihm zusammen im Auto gefahren, da haben wir viel darüber geschwatzt. Wir hatten natürlich schon die Hoffnung, dass einfach aufgrund der Geschichte auch es ein SPD-Land sein könnte. Aber dass man das so verspielt und in Brandenburg zum Beispiel halbwegs sich noch stabil hält, das ist schon bemerkenswert an dieser Stelle. Da kann man jetzt lange drüber reden. Das heißt also, nichts ist davon ewig, ja, an dieser Stelle. Ich glaube, es gibt ja in der CDU im Augenblick durch den Ostbeauftragten losgetreten eine Diskussion, was ist nun dieser Osten, ist er rechtsradikaler als der Westen? Ja, darüber haben wir uns hier schon offen gehalten. Natürlich gibt es hier viel mehr rechtsradikale Leute, die das auch offen zur Schau trägen. Und das sind nicht nur jetzt, sagen wir, Leute, wo du sagst, ja gut, deren Bildungshorizont ist nicht sehr hoch. Ich meine, wir brauchen ja nur nach in die eine oder andere Stadt hier zu schauen. Da ist die halbe Fraktion der AfD bestehend aus ehemaligen Ärzten oder noch aktiven Ärzten. Das heißt also, es gibt eine rechtsradikale Gesinnung in Teilen der Bevölkerung. Das muss man einfach zur Kenntnis nehmen. Und da hat der vollkommen recht. Das mag jetzt Sachsen-Anhalt im Wahlkampf jetzt hier nicht gerade helfen. Aber der hat recht, der Ostbeauftragte, wenn er das sagt. Und ich glaube auch, es gibt in der Analyse auch im Westen nach wie vor einen Fehler, abgesehen davon, dass dort noch mehr Wähler in der Summe natürlich absolut mehr wählen AfD als im Osten. Wir sind einfach eine kleinere Population hier. Aber es gibt einen Grundfehler. In den 50er und 60er Jahren sind in die CDU viele Nazis gegangen. Das können Sie im Bundestag nachschauen, wer da alles NSDAP-Mitglied war. Die hatten keine Alternative, die mussten sich wegducken. Jetzt sind die Leute wieder da. Das heißt, dieser Rechtsradikalismus war immer da. Der war nicht CDU, ich meine, sondern in der CDU waren sie da, sind sie am ehesten noch untergekommen. In der SPD war das schwerer für alte Nazis. Und heute ist klar, dieser Bevölkerungsteil ist nach wie vor in Deutschland sehr aktiv und er ist noch vorhanden. Und ich glaube nicht, dass ein Großteil tatsächlich der AfD-Leute nur aus Spontanität und aus Protest die AfD wählt. Nein, die meisten, die das tun, sind Rechtsradikale. Und damit müssen wir uns auseinandersetzen, hier im Osten und nicht im Westen.